Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Herzlich willkommen zu diesem tollen Beitrag auf dem Kapitalkongress. Ich habe neben mir meinen Kollegen, den Stefan Richter, der bei uns Head of Coaching ist, aber sehr, sehr stark an den Märkten ist und hier insbesondere in der Makroökonomie. Was ist das eigentlich? Es bedeutet, er sieht die Dinge sehr stark von oben und kann dann aber von dort aus auch runterbrechen, was bedeutet das für die einzelnen Aktien, für die einzelnen Märkte, für die einzelnen Indizes. Und der Stefan hat für uns einen kleinen Ausblick gemacht, wie wird es jetzt eigentlich an den Märkten noch weitergehen? Sollte man jetzt aufgrund von erhöhter Arbeitslosigkeit oder Zinsen, die zurückkommen, aus dem Aktienmarkt rausgehen oder geht es vielleicht doch weiter? Das sind vielleicht Fragen, die auch du dir heute stellst. Und deswegen, lieber Stefan, denke ich, dass ganz, ganz viele heute auch wieder gespannt sein werden, was du uns mitgebracht hast.
Ich hoffe doch. Ja, guten Morgen oder hallo Flo, freut mich. Ja, ich bin gespannt, was ich heute wieder mitbringen darf und erzählen darf. Ich bin auch gespannt, wie dann eure Meinungen dazu sind. Ja, bitte beachtet, all das, was wir hier besprechen, dann sind unsere Ideen, unsere Beobachtungen und die möchten wir gerne mit euch teilen. Und da habe ich wieder ein bisschen einen Datensalat für euch dabei. Von daher viel Spaß damit.
Sehr schön. Ich würde sagen, du bekommst das Wort, du überträgst deinen Bildschirm und ich schaue gerne zu und ja, dann komme ich zum Schluss wieder dazu.
Alles klar. Also ich habe heute ein bisschen was vor für uns gemeinsam und mit ein paar Überpunkten und ich möchte mit euch gemeinsam Stück für Stück die Sachen mal besprechen und mal auch ein anderes Blick auf die Märkte zu werfen. Es gibt nämlich viele Risiken, die wir natürlich besprechen dürfen. Es gibt ein paar Indikatoren, die aus der Historie raus ein bisschen auf Hab-8-Stellung gedreht sind. Also Hab-8-Stellung für den Aktienmarkt natürlich. Ich argumentiere heute ausschließlich für den Aktienmarkt. Und deswegen lasst uns doch mal schauen, was verschiedene Punkte sind. Denn ich habe heute das Thema dabei, was sagen uns die Anleiherenditen? Was sagen uns eigentlich die Risikoanleihen? Was sagen uns Zinssenkungen? Und was hat es für eine Auswirkung auf Gold? Oder hat es überhaupt eine Auswirkung auf Gold und den Arbeitsmarkt dazu? Dann etwas Historisches, über das ich mit euch sprechen möchte heute, weil es aus meiner Sicht zu wenig angesprochen wird. Dann, was machen aktuell die Aktienmärkte? Ein bisschen das Sentiment, also die Stimmung noch mit abholen und dann gehen wir schon kurz ins Fazit. Und deswegen fangen wir gleich an, denn ich habe vieles dabei und von daher viel Spaß. Also, was sagen uns die Anleiherenditen? Ich habe jetzt hier für euch dabei die zweijährige US-Staatsanleihe. Die Folie habe ich jetzt bewusst momentan noch aus unseren letzten Wochen und Monaten immer wieder dabei, weil wir waren schon lange überzeugt davon, dass die zweijährige Anleiherendite bald fallen wird. Und zu dem Zeitpunkt, als wir das gesagt haben, war sie noch bei 4,6-4,7% ungefähr. Und unsere Annahme war, die zweijährigen Anleiherenditen werden jetzt bald etwas stärker fallen, weil natürlich die Notenbanken auch Zinsen senken werden, aber auch andere Themen dazukommen, worüber wir dann gleich sprechen werden. Und ich habe hier unten erstmal als erstes Ziel reingemacht, ca. 3,6-3,7%. Kurz dann zur nächsten Folie, das ist es, wo wir jetzt aktuell ungefähr stehen. Da habe ich ein bisschen rumgezeichnet, sage ich noch gleich ein bisschen was dazu. Aber im Prinzip ist es so, dass wir jetzt genau auf diese 3,6% gefallen sind in der zweijährigen Anleiherendite, weil die Notenbank natürlich die Zinsen gesenkt hat und der Arbeitsmarkt sich abgeschwächt hat. Also sprich, all das hat dafür gesprochen, dass die Renditen fallen. Und jetzt habe ich hier mal so drei Striche drüber. In der Charttechnik spricht man hier von einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Also stellt einen Menschen vor, einen Kopf und die zwei Schultern. Hier ist eine Schulter, hier ist der Kopf und hier ist die zweite Schulter. Und wenn ich diese Formation hier nehme, ist normalerweise bei der zweijährigen Anleiherendite bei 3,6% aktuell noch nicht das Tief drin. Denn es müsste eigentlich ungefähr bis in den Bereich von 2,5% fallen. Und das bedeutet im Prinzip, die zweijährige Anleiherendite bildet den Federal Reserve Leitzins, also den Leitzins der USA, ziemlich gut ab. Bedeutet also, unsere Erwartung ist, dass die Zinssenkung, die jetzt die Notenbank angestoßen hat in den USA mit 0,5%, als großen Zinsschritt tatsächlich, dass das jetzt fortgeführt wird und dass wir davon ausgehen, dass die Zinsen ungefähr bei 3-2,5% landen werden. Leitzins. Ich rede hier nur vom Leitzins. Über die Geschwindigkeit der Senkung, da kann man natürlich drüber sprechen, aber tendenziell gehen wir nun davon aus, dass die Zinsen hier in diesem Bereich kommen. Stand heute. Also sprich, 2,5-3% Leitzins ist unsere Erwartung für die USA, weil die Zweijährige es ein Stück weit so abbildet. Damit aber nicht genug, denn in den letzten Monaten war es auch so, was auch viel natürlich für Aufsehen gesorgt hat, ist die Zinsstruktur. Ganz kurz zur Erklärung, das haben wir in den letzten Male auch schon häufiger mal mitgebracht. Die Zinsstruktur, was ist das? Das ist im Prinzip der Vergleich zwischen der 10-jährigen oder 2-jährigen Anleihe oder beziehungsweise zwischen der 2-jährigen oder 10-jährigen Kreditzins-Thematik. Bedeutet also, dass es in der Regel nicht sein darf, dass kurzfristige Zinsen, wie die 2-jährigen, höher rentieren als die 10-jährigen. Immer dann, wenn das ist, spricht man von einer inversen Zinsstruktur. Das hatten wir immer dann, wenn wir hier waren, hier, hier und hier. Unterhalb dieser grünen horizontalen Linie. Und warum ist das so signifikant? Denn wenn diese Zinsstruktur invers ist, also unterhalb der Linie, und dann von unten nach oben wieder reinvertiert, sprich die 10-Jährigen wieder höher sind als die 2-Jährigen, was richtig ist, dann war es in der Vergangenheit so, dass dort häufig oder fast ausnahmelos, bis auf ein, zwei Mal, immer Rezessionen, also wirtschaftliche Abschwünge kamen. Und Rezessionen waren an den Börsen natürlich nicht immer gern gesehen, klar, weil das ein Bewertungsthema ist und ein Gewinnthema. Aktuell ist es so, dass wir wieder reinvertiert sind. Das ist ein Faktor, den man genau beachten muss, ein Risikofaktor, denn in der Vergangenheit eben kam nach dieser Reinvertierung in der Regel eine Rezession. Die Frage ist dann, und gehe ich mit euch später darauf ein, kommt sie jetzt schon, kommt sie später, kommt sie überhaupt? Dazu dann später nochmal mehr. Fakt ist, aktuell haben wir uns reinvertiert. Dann zum nächsten Thema noch, es war ein großes Thema Anfang des Jahres noch, was macht die Inflation, steigt sie, fällt sie? Und wir haben von Anfang an diesen Jahres gesagt, sie wird wahrscheinlich stark fallen, die Inflation. Und das hat sie auch gemacht, ob es jetzt in Europa ist, in Deutschland ist, in den USA, je nachdem. Bitte beachtet, wir sprechen hier von den offiziell gemessenen Zahlen, nicht von den inoffiziell gemessenen. Inoffiziell ist die gefühlte natürlich viel höher. Die offiziell gemessene Zahl ist aber das, wonach sich die Börse richtet. Das ist halt nun mal leider so. Und von daher gehen wir nun davon aus, dass die Inflation jetzt vielleicht noch ein bisschen fällt, ein bisschen vielleicht noch für die nächsten 2, 3, 4 Monate. Aber dann, wenn die Geldmenge M2 in den USA weiterhin wieder etwas stärker zunehmen sollte, sie hat schon wieder den Sprung hier nach oben gemacht, aber der Sprung ist jetzt noch nicht so signifikant tatsächlich. Wenn er aber hier weiter nach oben geht, geht man davon aus, dass die Inflation wieder anziehen wird, wenn es so wäre. Das wird jetzt natürlich noch beobachtet werden, aber aktuell ist es so, Inflation ist gefallen, sie ist immer noch etwas tiefer und sie wird auch noch etwas weiter runtergehen oder auf dem Niveau verharren, bis dann die Geldmenge M2, wenn sie stark ausgeweitet werden würde, wieder eben ausgeweitet wird, dann lasst uns das Thema Inflation wieder neu angehen. Stand heute sagen wir aber für die nächsten 3 bis 6 Monate Inflation nicht oder noch nicht das große Thema. Wie es dann weitergeht, das werden wir dann im Frühjahr mit euch gemeinsam auch besprechen. Aber Stand heute ist jetzt für die nächsten paar Monate noch ein bisschen Ruhe. Dann gehen wir weiter, denn ein wichtiger Punkt, der aus meiner Sicht viel, viel zu selten angesprochen wird, ist das Thema Risikoanleihen. Was sind Risikoanleihen? Das sind im Prinzip Anleihen von Unternehmen mit schlechter Bonität. Es gibt Unternehmen mit guter Bonität und es gibt Unternehmen mit schlechter Bonität. Und im Prinzip müssen wir uns heute mal anschauen, was machen die Unternehmen mit schlechter Bonität und was hat es für Auswirkungen auf den Aktienmarkt? Und was haben auch Zinssenkungen auf den Aktienmarkt für Auswirkungen gehabt? Deswegen fangen wir mal an hier mit dem Risikoanleihen-Thema. Und ich habe hier in Weiß für euch einen ETF, der die Risikoanleihen abbildet, also ein Anleihen-ETF. Und dazu muss man eines wissen, wenn der ETF hier fällt, dann steigt der Zins der Risiko oder dann steigt die Rendite der Risikoanleihen. Und warum steigt die Rendite der Risikoanleihen? Weil der Markt ein Risiko sieht. Deswegen steigt die Rendite für Risikoanleihen. Und immer dann, wenn eben dieser Kurs dann fällt, also sprich steigende Rendite der Risikoanleihen, dann hatte es der Aktienmarkt historisch betrachtet hier in lila, der S&P 500, sehr schwer. Wir sehen jetzt hier im Jahr 2015 bis 2016 ungefähr, war die Rendite tendenziell bei Null, wenn man eben hier gekauft hat und hier dann eben drin war, war sie tendenziell bei Null. Hier im Jahr 18 bis im Jahr 2019 oder Ende 17, Anfang 18, sowas in den Bereich rein, ne? Bis eben 2019 war die Rendite auch bei Null oder negativ. Dann hier war es auch so, da ist der ETF gefallen. Dann war auch der Aktienmarkt negativ. Hier das ganze Jahr 22 war mit 25% im Minus. Und hier zeige ich euch auch gleich mal noch einen Trick, wie man ein Stück weit das mit genauer bewerten kann. Ihr seht hier nämlich den roten 50er Tagesdurchschnitt und den weißen 200er Tagesdurchschnitt. Und immer dann, wenn eine Kreuzung kam, wie jetzt hier rot von oben nach unten gekreuzt, hier oder hier oder hier, immer dann wurde es für den Aktienmarkt schwierig. Corona war hier auch mal kurz mit dabei. Das ging aber so schnell hoch und runter, dass im Prinzip das Gleiche da abgearbeitet wurde. Tendenziell ist aber eins wichtig: die Kreuzung ist elementar. Aktuell sind wir ganz, ganz, ganz weit weg von der Kreuzung. Deswegen haben wir im Jahr 24 auch schon Anfang des Jahres gesagt: Aufpassen, hier haben wir die Kreuzung von unten nach oben. Das ist mit einer enorm hohen Wahrscheinlichkeit ein sehr, sehr gutes Aktienjahr. Und das sind wir ja aktuell immer noch drin. Und bedeutet für uns, solange die Kreuzung hier nicht stattfindet, beziehungsweise der ETF nicht fällt, sind wir vom Aktienmarkt immer noch gut gestimmt. Wichtig ist, ich spreche nicht nur für den Aktienmarkt. Dann noch ganz kurz, wie drückt sich das im Prinzip aus mit den Risikospreads, also sprich mit den Unterschieden? Kurz erklärt, nochmal beigebracht, es gibt, oder nochmal kurz erzählt, es gibt Unternehmen mit guter Bonität und es gibt Unternehmen mit schlechter Bonität. Die Unternehmen mit schlechter Bonität zahlen höhere Zinsen als die mit guter Bonität. Beispiel: Ein Unternehmen mit guter Bonität hat einen Zins von 2, ein Unternehmen mit schlechter Bonität hat einen Zins von 5. Der Unterschied zwischen 2 und 5 ist 3. Und dieser Unterschied, genannt Spread, ist hier in dem Moment bei 3,21. Und wann wurde es für den Aktienmarkt tendenziell schwieriger? Immer dann, wenn der Unterschied ungefähr bei 5% lag. Aktuell sind wir bei 3. Das bedeutet, der aktuelle Anleihemarkt im Risikoanleihensektor sagt immer noch: Alles okay, kein Thema. Stand jetzt werden wir gemeinsam mit euch sprechen. Wenn sich der Spread hier verändert, nach oben schießt, ja, dann müssen wir natürlich genauer drüber sprechen. Aber aktuell sind wir eben noch sehr weit unten. Und das Tolle ist, es ist ein tolles Risikomessinstrument für den Aktienmarkt. Denn vor 2000, 2001 hier Crash, was ist passiert? Spread ist gestiegen. Vor 2007, 2008, was ist passiert? Spread ist gestiegen. Aktuell, was passiert nicht? Der Spread steigt bislang nicht. Von daher, solange der Spread nicht steigt, sind wir für den Aktienmarkt immer noch relativ ruhig. Ist wichtig zu wissen, weil viele natürlich sagen, morgen kommt der Crash und da kommt der Crash und da kommt der Crash. Wir sagen niemals, dass er nicht kommen kann. Aber lass uns doch bitte etwas genauer argumentieren und sagen, solange der Spread nicht steigt, kommt noch kein Crash. Wenn er überhaupt kommt. Und dann ist noch so ein Thema, was passiert denn eigentlich mit dem Aktienmarkt im Vergleich zu Zinssenkungen und zu Rezessionen? Und ich habe jetzt hier mal die letzten, was ist das, 1955, also die letzten 70 Jahre für euch dabei, wie der Aktienmarkt reagiert im Vergleich zu Zinssenkungen. Oder wenn Zinssenkungen gemacht wurden. Hier in weiß sind die jeweiligen Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank. Hier seht ihr es, nachdem es nach unten geht, Zinssenkung, nach unten Zinssenkung und so weiter. Und hier in lila ist wieder der S&P 500, also der amerikanische Aktienmarkt. Und in der Vergangenheit hier war es so, dass die Zinsen gesenkt wurden, meistens schon, als die Börse relativ weit unten schon war. Natürlich hatten wir hier dann die Rezession. Alles gut, verstehe ich. Nur hier waren die Börsen schon relativ weit unten. Das heißt im Prinzip, nach der Zinssenkung innerhalb der Rezession sind die Börsen dann bis zur nächsten Zinssenkung wieder gestiegen. Hier Zinssenkung, Börse war schon ziemlich weit unten gestiegen, Zinssenkung, Börse war schon ziemlich weit unten, hat aber maximal seitwärts sich entwickelt, sage ich jetzt mal. Hier auch Zinssenkung, da kann man jetzt drüber streiten, seitwärts oder negativ. Ich hätte jetzt hier den Pfeil auch leicht rot machen können, aber im Prinzip die Tendenz seht ihr. Hier die Zinssenkung, Börse gestiegen, hier die Zinssenkung, Börse gestiegen, hier die Zinssenkung, Börse gestiegen. Was natürlich richtig ist, ist im Jahr 2000 und 2007, da kam die Zinssenkung und danach kam der Crash. Absolut richtig. Die Frage ist nur, wo befinden wir uns heute? Und deswegen ist es so wichtig, auch zu wissen, ab wann steigt der Spread, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und aktuell ist er noch ganz tief. Und solange er noch ganz tief ist, sagen wir, die Börse steigt noch. Und was vor allem auch wichtig ist, als eines mal zu betrachten, und zwar hier in lila dieses Mal sind die Zinssenkungen der Federal Reserve, also hier der Leitzins dementsprechend. Und was auffällig ist, bei den letzten Zinssenkungen hier im Jahr 2000, 2008, 2019, da ist da unterhalb der Oberfläche schon was passiert. Da ist dieser Spread, also dieser Unterschied bereits gestiegen. Schaut her, hier in weiß gestiegen, hier in weiß gestiegen, hier in weiß gestiegen. Aktuell hat die Notenbank den Zins gesenkt. Das seht ihr jetzt hier leider noch nicht, aber es hat den Zins gesenkt, das wissen wir ja. Naja, und der Spread macht aktuell noch gar nichts. Natürlich müssen wir das dann beobachten, aber Stand jetzt werden wir hier mit euch gemeinsam sprechen. passiert hier gar nichts. Und solange hier nichts passiert, ist es weiterhin positiv für den Aktienmarkt. Und dann noch, ich habe vorhin was gezeigt zum Thema invertierte Zinsstruktur oder Zinsstruktur allgemein. Ihr seht hier auch, die Zinsstruktur immer dann, wenn sie invers war, wo wir jetzt waren, und sie wieder reinvertiert, also wieder über die Nulllinie geht, dann ist der Spread immer sofort angestiegen. Hier reinvertiert, Spread ging hoch. Das ist wieder dieser Risikospread von vorhin. Hier reinvertiert, Spread geht hoch. Hier reinvertiert, Spread ist stark angestiegen. Vor allem natürlich kurzfristig durch Corona bedingt, aber er ist stark angestiegen. Hier reinvertiert, was macht der Spread? Nichts. Bislang. Ob das nun sich verändert, das werden wir beobachten müssen, aber ich kann mich nur wiederholen. Solange der Spread so ist, wie er ist, sagen wir, für den Aktienmarkt gesprochen, alles okay. Das ist einfach meine gegenteilige Meinung oder eine gegenteilige These zu denjenigen, die immer sagen, oh, jetzt kommt gleich der Crash und wann kommt der Crash und das wird alles so schlimm. Ich sage nicht, dass es nicht so ist, das kann kommen, aber bitte lass uns das einfach genauer besprechen und das ist mit dem Risikospread hier möglich. Okay, dann, was momentan ein bisschen widersprüchlich ist, und das finde ich unglaublich spannend, weil das macht das Thema Börse einfach schwierig, aber auch spannend dementsprechend. Es gibt die Arbeitsmarktzahlen, es gibt die invertierte Zinsstrukturkurve, die sich aufgelöst hat. All das gibt es. Das spricht tendenziell für Rezession. D'accord. Was aber auch spannend ist, sind dann die eigentlichen Frühindikatoren aktuell, die Leading Economic Indicators. Ja, die drehen jetzt nach oben. Das bedeutet, das hier zeigt tendenziell an, wirtschaftliche Aktivität könnte zunehmen. Sprich, das komplette Gegenteil zu dem, was momentan viele andere wegen der Zinsstruktur, Arbeitsmarkt und vielen anderen Themen sagen. Ich will euch einfach nur mal ein gegenteiliges Bild mitbringen. Ne? Denn ihr seht hier immer das Rote ist das Rezessionswarnsignal. Und hier in Grau seht ihr dann auch die Rezessionen. Und interessant ist es, dass wir hier in die Rezession gegangen sind, Grau. Hier sind wir in die Rezession gegangen, also 2001 und 2008, 2020. Jetzt waren wir drunter, aber es ist bislang in den USA keine Rezession. Kann sie kommen? Vielleicht. Die Anleiherenditen sprechen dafür. Aber der Leading Economic Indicator sagt eigentlich, Stand jetzt, vielleicht nimmt die wirtschaftliche Aktivität wieder zu oder sie bleibt auf dem aktuellen Niveau. Dann haben wir keine Rezession. Das ist spannend. Auch das gilt zu beobachten, aber auch das einfach mal als Gegenthese zur Rezession, Crash, je nachdem. Nochmal, ich sage nicht, dass es nicht kommen kann, aber wir müssen einfach alles betrachten und nicht nur zwei, drei Indikatoren rausschmeißen und sagen, jetzt kommt was. Das ist halt ein bisschen schwierig. Okay. Also deswegen machen wir weiter zum Thema Zinssenkungen und hat das überhaupt Auswirkungen auf Gold und auf den Arbeitsmarkt? Lass uns das mal anschauen. Und ich möchte hier mal mit einem aufräumen. Jeder, der sagt, Zinsen fallen, deswegen steigt Gold. Das ist leider nicht richtig. Das mag vielleicht für viele jetzt erstmal komisch klingen, aber ich zeige euch hier einfach mal die Daten. Das sind nur die Daten der Leitzinsen, ne, also der Federal Reserve hier in weiß. Und der Goldpreis in Gelb. Immer dann, wenn die Zinsen gefallen sind, müsste ja eigentlich sofort der Goldpreis steigen. Ja, aber lass uns doch mal in die Geschichte schauen. Schaut her, hier war der Zins bei 4,5-5% und er ist gestiegen bis auf 20%. Laut dieser These müsste doch Gold absolut unattraktiv sein. Naja, Gold ist gestiegen von 35 auf 800. Dann ist der Zins gefallen von 20 auf 2-3%. Was ist passiert? Dann müsste ja Gold massiv steigen. Naja, Gold ist massiv gefallen. Dann ist der Zins wieder gestiegen. Was macht Gold? Es fängt an zu steigen. Passt alles nicht. Und dann war es so, wir hatten hier einen kurzen Ausläufer noch im Jahr 2011, wo kurzfristig Gold noch oben war. Aber dann hatten wir ab 2011 bis 2021 ja Null- oder Negativzinsen. Das müsste ja eigentlich das perfekte Umfeld laut dieser These für Gold sein. Fakt ist, Gold ist von 2000 auf 1500 gefallen in diesem Bereich. Es passt also nicht. Ich zeige euch dann, wann Gold steigt. Aber diese These passt nicht. Und seit wann steigt Gold massiv wieder? Naja, seitdem die Zinsen auch gestiegen waren. Also, dieses Narrativ, fallende Zinsen, steigender Goldpreis. Nein, passt nicht. Aber was stimmt ist, wenn Zinssenkungen kommen, dann steigt in der Regel die Arbeitslosenquote in den USA. Hier wieder der Leitzins der Notenbank und hier in lila die Arbeitslosenquote. Und immer dann, wenn die Zinsen gefallen sind, ist die Arbeitslosenquote tendenziell gestiegen. Alles gut. Die Frage ist nun, jetzt sind wir hier im fallenden Zinssatz, steigt die Arbeitslosenquote nun weiter oder steigt sie nicht weiter? Das wird sich jetzt zeigen, denn es gibt widersprüchliche Indikatoren, die habe ich ja gerade gezeigt, mit dem Leading Economic Indicators, der tendenziell nach oben dreht. Auf der anderen Seite gibt es die Zinsstrukturkurve, die tendenziell für Rezession spricht, also steigende Arbeitslosenquote. Das macht es momentan auch so unglaublich spannend in diesem Umfeld, in dem wir uns bewegen, denn es gibt aktienmarkttechnisch gesprochen immer noch keine riesengroßen Warnsignale, wenn ich jetzt die Risikoanleihen mir anschaue und die Spreads. Aber der Anleihemarkt in den Zinsen mit 2- und 10-Jährigen sagt Rezession. Das heißt Widerspruch. Gleichzeitig auch der Arbeitsmarkt bisschen schwächelnder, aber die Leading Economic Indicators positiv. Also es ist unglaublich spannend und deswegen kann ich nicht immer mitgehen, wenn jemand sagt, jetzt kommt der Crash oder jetzt kommt das. Das ist halt einfach zu wenig, wenn man nur zwei, drei Indikatoren mit hernimmt. Und das möchten wir euch heute einfach auch mal hier mit zeigen. Also Arbeitsmarkt beobachten, wird spannend. Dann gehen wir noch ganz kurz zum Thema. Es passiert gerade Historisches, aber keiner will es so richtig sehen. Und es ist so, dass wir jetzt hier mal kurz beim Thema Edelmetalle stehen. Es ist so, wenn ich Telefonate führe oder auch hier im Familienbekanntenkreis oder sonst irgendwas und mich fragt jemand zum Thema Gold und dann sage ich ja, kauf Gold. Dann sagen sie zu mir, ja, aber Gold ist doch so teuer, Gold ist schon gestiegen. Und deswegen frage ich euch mal bewusst beim Goldpreis von ungefähr 2650 Dollar ungefähr die Unze. Ist Gold teuer? Und unsere Antwort ist ganz klar, nein. Gold macht eben etwas Historisches gerade. Gold bricht nach 44 Jahren inflationsbereinigt endlich aus. Das bedeutet, mit diesem Ausbruch jetzt zum 30., also zum Ende September ungefähr, in den Oktober reingehend, ist es so, dass jetzt erst der Beginn ist, weil zuletzt war der Goldpreis inflationsbereinigt im Jahr 1980 auf diesem Niveau. Und damals war der Goldpreis bei 800, jetzt ist er bei 2650, 2700 und jetzt bricht er aus. Das bedeutet im Prinzip, dieser Ausbruch ist ein extrem bullisches Signal für Gold. Das bedeutet nicht, dass Gold einfach unendlich sofort weiter steigt. Natürlich steigt Gold aus unserer Sicht an unter Schwankungen. Aber wir sind hier gerade Zeitzeugen der Geschichte nach 44 Jahren, dass Gold inflationsbereinigt ausbricht. Und das ist nun mal extremst bullisch und keiner spricht so richtig darüber. Ihr wisst es jetzt, ihr habt es gesehen, könnt ihr für euch hoffentlich eure eigenen Schlüsse auch daraus ziehen. Dann zum nächsten Thema. Naja, Gold ist es wirklich teuer. Gold soll doch der Inflationsmesswert sein. Und was ist Inflation? Inflation ist immer die Ausweitung der Geldmenge. Und dann haben wir hier die Geldmenge M2. Was ist das? Das ist die Summe aller Konten von Girokonten, Sparbüchern, Sparkonten bis einer gewissen Kündigungsfrist von 3 Monaten, Festgeldern, na, und so weiter. Die Summe der Gelder. Und ihr seht hier, das ist das Ratio, also ich habe das mal ins Verhältnis gesetzt zueinander, dass der Goldpreis aktuell bei 2700 Dollar weit unter dem Hoch notiert vom Jahr 2011, wo der Goldpreis bei 2000 war und noch viel weiter weg, das seht ihr hier sogar außerhalb der Skala, aus dem Jahr 1980. Ich will damit sagen, Gold im Verhältnis zur Geldmenge ist Stand heute 50% tiefer als im Jahr 2000. Bedeutet also, dass der Goldpreis, wenn er hier hochgeht, auf dieses Hoch, müsste Gold bei 5000 Dollar stehen und dann sind wir lediglich auf dem Hoch vom Jahr 2011. Also auch hier findet wahrscheinlich gerade vor unseren Augen ein großer Ausbruch im Verhältnis zur Geldmenge statt, nicht nur inflationsbereinigt. Und keiner spricht darüber, aber wir müssen darüber sprechen, weil das etwas Historisches ist und etwas sehr, sehr Interessantes sein kann für die nächsten Jahre. Dann zum nächsten Thema, wann steigt Silber? Viele wissen es nicht. Ich zeige es euch heute auch hier so zum ersten Mal. Silber steigt dann, wenn inflationsbereinigtes Gold steigt. Ende. Alles, was erzählt wird von wegen, dass Silber steigt, wegen Photovoltaik oder Elektro oder Solar oder whatever. Nein. Silber steigt dann, wenn inflationsbereinigtes Gold steigt. Weil vor 50 Jahren gab es diese Diskussionen nicht mit Elektromobilität und sonst irgendwas. Da wurde irgendeine andere Sau durchs Dorf getrieben. Im Prinzip ist es aber so, wenn ich mir hier in Grau oder Silbern eben diesen Silberchart anschaue und hier in Kerzen den inflationsbereinigten Goldpreis anschaue, dann ist diese Bewegung 1:1 fast identisch. Das bedeutet also, was ist Silber? Silber ist das inflationsbereinigte Gold. Punkt. Und das ist in dem Moment auch interessant, da das inflationsbereinigte Gold ja ausbricht zum 30.09. höchstwahrscheinlich jetzt dann. Ja, und der Silberpreis dann ja eigentlich auch ausbrechen müsste. Unserer Meinung nach würde er das auch tun. Und dann kommt in den Silbermärkten eine große Rallye. Und das nicht nur jetzt kurzfristig. Natürlich kommen dann wieder Schwankungen. Ne? Kann es vielleicht auf $50 gehen, dann geht es wieder runter auf 30. Aber dann beginnt die Riesenbewegung nach oben. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Silber über die nächsten Jahre hinweg in den Bereich von $250 ansteigt. Einfach mal so mitgegeben. Ein nächstes Thema, was uns da bestätigt, ist der sogenannte CEF-Index. Was ist das im Prinzip? Das ist ein Index, der einfach nur Gold und Silber abbildet, aber mit einer gewissen Gewichtung. In diesem Index sind 70% Gold, physisches Gold, und 30% physisches Silber. Und wir sehen jetzt hier eine Kerze, hier ist ein halbes Jahr. Und was passiert hier? Er ist hier ausgebrochen schon zum 30.06., hat den mit höchsten Halbjahresschlusskurs der Geschichte hingelegt. Also auch hier ist er schon ausgebrochen. Und jetzt bricht er wahrscheinlich weiter aus. Bedeutet also auch hier, wir haben hier historisches. Gold und Silber brechen aus. Und das bedeutet, dass all diese Assets in diesem Bereich extrem attraktiv sein werden. Das betrifft dann Minen vielleicht, Gold, Silber selbst und viele, viele andere Themen im Rohstoff-Edelmetallsektor. Also, da passiert gerade etwas Großes und ihr wisst es nun. Dann gehen wir weiter. Was machen denn die Aktienmärkte? Und ich habe heute ein paar Aktienmärkte mitgebracht. Ich fange jetzt mal ganz kurz und ganz einfach an mit dem S&P 500. Es ist im Prinzip so, dass der S&P 500, also der breite amerikanische Aktienmarkt, aktuell weiter steigt. Und wir gehen auch weiterhin davon aus, dass er weiter steigt. Und er kann durchaus in den Bereich von circa bis zu 7.000 Punkten steigen. Warum das so ist, zeige ich euch dann später gleich. Ich glaube, die Folie habe ich dabei. Also, er steigt und er wird wahrscheinlich weiter steigen. Und er hat auch hierbei weiter den Ausbruch. Dann der Euro Stoxx 50. Europa ist im Prinzip massiv reguliert, hat viele Probleme. Sieht man auch hier im Index, weil seit 24 Jahren hat dieser Index sich nicht bewegt. Ihr seht hier das Hoch im Jahr 2000 und jetzt sind wir hier. Das Thema ist nur, da spricht keiner drüber, der Euro Stoxx 50 will nach 24 Jahren nach oben ausbrechen. Er ist knapp schon an der Ausbruchskante dran. Vielleicht ist er ausgebrochen, dann während ihr das alles dann mit uns gemeinsam anschauen dürft und alles seht. Aber im Prinzip ist es so, auch hier könnte etwas Historisches gerade passieren in Europa und keiner schaut drauf. Deswegen auch hier, der Euro Stoxx 50 ist kurz davor wahrscheinlich auszubrechen. Und warum sage ich das? Weil nämlich unser deutscher Aktienindex, und ich rede hier nicht von dem Performance-Index mit 19.000 irgendwas Punkten, sondern ich rede hier vom Kursindex. Der Kursindex ist der Index ohne Dividenden. Das ist einfach nur der Kurs der jeweiligen Aktien. Und was passiert hier? Auch hier ist der Index bereits schon im letzten Quartal nach oben ausgebrochen, nach 24 Jahren. Das ist auch etwas extrem Bullisches. Das bedeutet auch, dass der Index durchaus weiter steigt. Das wird viele wundern, aber es kann passieren. Und woran liegt das, dass diese Indizes nach oben ausbrechen? Das liegt nur an einem. Das Wort heißt Liquidität. Je mehr Liquidität in die Märkte kommt, desto mehr wird investiert. Und je mehr Liquidität kommt, desto höher wird dann die Inflation. Ich spreche jetzt nicht zwingend von der Verbraucherpreisinflation, das ist was anderes. Ich spreche hier von der Assetpreisinflation. Und die USA hat gesenkt und wird noch weiter senken. Schauen wir mal Rezession, ja, nein. Das ist noch ein anderes Thema noch dazu. EZB hat gesenkt, Schweizer haben gesenkt, Briten haben gesenkt, Kanada hat gesenkt, Brasilien hat gesenkt. China stimuliert die Märkte mit unglaublich viel Liquidität. All das sehen wir hier in den Aktienmärkten. Und deswegen steigen sie. Also auch hier der DAX-Kursindex, Ausbruch. Und warum habe ich vorhin was gesagt von 6.500, 7.000 Punkten im S&P 500? Und ich gehe jetzt hier wieder zurück zum Thema Geldmenge. Denn auch hier ist was passiert. Der S&P 500 ist bereits hier Anfang des Jahres im Vergleich zur Geldmenge M2 der USA, also der Summe der Girokonten, Tagesgelder, Sparkonten bis zu einer gewissen Kündigungsfrist, ausgebrochen. Und das bedeutet im Prinzip, dass der Index durchaus das Potenzial hat, bis hier hoch zu dem alten Hoch vom Jahr 2000 im Vergleich zur Geldmenge zu laufen. Und das sind heute Punkte von 6.500 bis 7.000 Punkten, wo der Index S&P 500 dorthin laufen kann. Und das sind Stand heute immer noch 20 bis 25%, die möglich sind anhand des Ausbruchs im Vergleich zur Geldmenge M2. Also, wir schauen uns mal an, was macht der S&P? Natürlich immer im Abgleich mit den Risikospreads, die ich euch gezeigt habe bei den Hochzinsanleihen. Immer im Abgleich mit der Zinsstrukturkurve, dem Arbeitsmarkt und allem drum und dran. Aber solange der Risikospread so weit unten bleibt, ist für den Aktienmarkt immer noch grünes Licht. Man spricht am Aktienmarkt davon von Risk on. Sprich, kauft. So ist aktuell immer noch der Tenor. Und das, obwohl Aktienmärkte selbstverständlich teuer sind, vor allem in den USA. Schiller KGV, vielleicht schon mal gehört, ist teuer. Buffett-Indikator, teuer. Alles dabei, bin ich sofort dabei. Nur diese Ausbrüche sind nun mal auch da. Und die müssen wir auch betrachten. Dann kommt noch ein weiteres Thema. Die Marktbreite steigt mittlerweile im S&P 500 und da gibt es ein schönes Messwerkzeug und das ist eine Trefferquote von 96% über die letzten 60 Jahre. Denn immer dann, wenn wir hier unterhalb der grünen Linie waren, das ist die Markt, also dass der Markt gefallen ist und dann von unterhalb der grünen Linie in der Marktbreite auch oberhalb der roten Linie kommen oder an die rote Linie hinkommen, dann ist es bis dato 28 Mal passiert in den letzten 62 Jahren ungefähr. Und immer dann, wenn das passiert ist, ist es ein sehr, sehr guter Indikator für weiter steigende Märkte mit einer 96-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Und das ist nämlich hier belegt. Es gab einen Ausreißer hier, 1976. Ansonsten war es 12 Monate später von heute beginnend. Immer so, dass der Index in der Regel höher lag als heute. Es gab natürlich mal weniger höher, hier mit 2,7%. Es gab aber auch Stände von 31%. Was ich damit einfach sagen möchte, ist, auch dieser Indikator hat eine 96-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass nächstes Jahr der Markt höher stehen kann als heute. Ob es wirklich tut, das müssen wir betrachten. Aber nochmal, Risikofaktoren habe ich euch vorhin ein bisschen gezeigt. Solange die noch auf grün sind, ist für den Aktienmarkt immer noch alles in Ordnung. Und was auch wichtig ist, trendübergeordnet, diese Folie zeige ich immer wieder, weil sie so schön ist. Es gibt Phasen an den Börsen, das sind dann die säkulären Bärenmärkte, das sind diese Kästchen hier, und die säkulären Bullenmärkte. Und im Prinzip ist es so, wir sind aktuell noch in einem säkulären Bullenmarkt. Man muss wissen, diese Bullenmärkte haben in den letzten Jahrzehnten entweder mal so im Schnitt 16 Jahre gedauert, wie hier, oder 20 Jahre gedauert wie hier. Das heißt, wenn ich jetzt mal den Schnitt nehme, 16 und 20, dann sind wir bei 36, durch 2 sind wir bei 18, der hat hier begonnen, 13. Wenn ich jetzt 18 Jahre unterstellen würde, könnte es in der Theorie sein, dass es bis 31 weitergeht. Es könnte sein, ich sage nicht, dass es so ist. Unsere Annahme ist aber eher, dass wir uns schon langsam ins Ende dieses Bullenmarktes bewegen. Und um es in der Fußballsprache zu übersetzen, ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Wir sagen, wir sind aktuell wahrscheinlich so in der 85. Minute, haben aber dann noch die Nachspielzeit. Und die Nachspielzeit kann auch ein bisschen dauern, je nachdem, was im Spielverlauf alles so passiert ist. Schauen wir mal. Und dann werden wir wahrscheinlich in diese Phase hier eintreten, der säkuläre Bärenmarkt. Das ist aber nichts Schlimmes. Da gibt es halt einfach größere Bewegungen nach oben und nach unten. Aber da werden wir mit euch auch gemeinsam drüber sprechen, was dann dort stark performt. Eines davon ist und zum Beispiel Gold. Gold bricht jetzt aus, das ist spannend. Deswegen lasst uns dann bitte mal schauen, wie lange dieser Bullenmarkt noch geht. Dann das Sentiment dazu. Aktuell ist natürlich so, es sind schon gierige Märkte. Ja, gierig. Gierig heißt aber nicht, dass morgen der Markt fällt. Gierig heißt nur die Wahrscheinlichkeit, dass eventuell mal die Marktzahl lang nicht so weiter steigt, ist durchaus gegeben. Aber gierig heißt auch, es kann noch viel gieriger werden. Dementsprechend sind wir hier aktuell in einer spannenden Phase jetzt im Oktober, im letzten Quartal. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Aktuell ist die Stimmung etwas gieriger. Das ist nicht nur hier der Fear-and-Greed-Index, sondern auch hier ist es so, dass die Privaten hier in Rot schon gut gekauft haben die letzten Wochen. Die Profis haben wann gekauft? Im Japan-Crash, als wir das auch bei uns intern kommuniziert haben, dass das wahrscheinlich eine Kaufgelegenheit sein wird und dass wir bald neue Allzeithochs erleben werden. Genauso ist es gekommen. Und im Prinzip gehen wir jetzt davon aus, dass aktuell die Profis hier aktuell weniger kaufen. Sie verkaufen nicht, sondern sie kaufen weniger. Denn Profis sind immer investiert. Und deswegen aktuell ist es so ein gierigeres Bild, aber jetzt noch nicht extrem gierig. Wo werden wir immer vorsichtig, wenn die Privaten ganz da oben sind und die Profis ganz unten? Ne? Ist momentan noch nicht das Bild, deswegen, ja, ist okay. Dann das nächste Sentiment hier noch von AAII, das ist eine Privatanlegerumfrage immer. Das sind momentan 50% bullish und 23% bearish, 27% neutral. Wir sind hier aktuell über dem historischen Schnitt, ne? Also bei den Bullen und unter dem historischen Schnitt bei den Bären. Das heißt, auch hier Sentiment ist eher gieriger. Auch da gilt es die Vorsicht, aber gierig heißt nicht, dass morgen alles zusammenfällt. Gierig heißt, es kann ein bisschen wackeliger kurzfristig werden. Gierig kann aber auch heißen, es wird noch viel gieriger. Das werden wir sehen, wenn es das Wort überhaupt gibt, viel gieriger, aber ihr müsst es meinen, mehr Gier. Ne? Also, spannende Zeiten. Deswegen lasst uns noch kurz zum Fazit kommen. Also die Notenbanken haben die Zinsen gesenkt. Und wenn ich für die USA spreche, hätten wir lieber 0,25% gehabt, aber sie haben 0,5% gesenkt. Na gut. Die Zinssenkungen in der Vergangenheit, habe ich euch gezeigt, waren nicht immer mit einem Marktcrash verbunden. Dennoch müssen wir vorsichtig sein. Ganz klar. Aber ich möchte einfach mit diesem Narrativ aufräumen, dass Zinsen gesenkt werden und morgen kommt der Crash. Stimmt nicht ganz, weil es eben häufig gesenkt wurden, wo wir schon weiter unten waren und dann ging es wieder hoch. Der Aktienmarkt wird aktuell weiterhin gekauft, erkennbar an diesem Spread, an diesen High-Yield-Anleihen, also an diesen Unternehmen mit schlechter Bonität. Die Liquidität nimmt weiter zu, China, USA und Europa. Das Narrativ Gold und Zinsen ist nicht korrekt, also sprich die Erzählung, dass Gold steigt und Zinsen fallen, stimmt nicht. Der Arbeitsmarkt muss sich stabilisieren, ansonsten gibt es wirklich die erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Rezession. Die Zinsstruktur hat sich schon reinvertiert, aber bislang ist noch kein Anstieg in den Risikospreads, also zwischen guten und schlechten Unternehmen, zu beobachten. Gold- und Silber-Rallies stehen unserer Meinung nach erst am Anfang. Bitte beachtet aber, Zeithorizont ist wirklich langfristig. Der Aktienmarkt ist noch steigend, da wir hier einen Geldmengenausbruch haben. Die europäischen Indizes, Eurostoxx 50 und DAX, die testen auch den Ausbruch nach 24 Jahren. Die Marktbreite steigt. Bitcoin, ganz kurz noch ein Satz dazu, das ist aktuell an einer wichtigen Marke. Mal schauen, wie es sich schlägt, aber das ist nur so ein Nebensatz jetzt gerade. Und das Sentiment ist aktuell noch bullisch oder schon bullisch. Das kann kurzfristig Bewegungen nach unten möglich machen. Sie sind aber keinesfalls ein Muss. Ja, Flo, das wäre so mein Beitrag für heute. Und ich hoffe, der ein oder andere kann damit ein bisschen was anfangen. Uns ist einfach nur wichtig, dass wir versuchen, auch mal die Gegenseite zu zeigen, dass wir nicht einfach sagen, Crash kommt oder alles ist gut, sondern lass uns mal beides gemeinsam miteinander verbinden, um dann anhand dessen ein Bild zu machen. Und das ist das, was wir bei uns in unserer Aufgabe in der Investorenausbildung immer machen. Und von daher kann ich auch von uns aus sagen, gerne, wenn jemand Interesse hat, meldet euch bei uns, weil wir haben schon Lust, mit euch gemeinsam diese Informationen auch immer jede Woche zu teilen oder Videos zu machen oder sonst irgendwas, sodass ihr alle informiert seid.
Perfekt gemacht, Stefan. Danke wie immer. Und an dem Appell kann ich mich wirklich dranhängen. Gerne auch unterhalb des Beitrags melden für ein kostenloses und unverbindliches Gespräch. Da geht es eben darum zu schauen, wie bist du bisher aufgestellt? Gibt es vielleicht Dinge, die man kurzfristig ändern sollte? Entschuldigt, wie kann man vielleicht auch bestehende Positionen absichern? Denn irgendwann wird es einen Crash kommen. Wir gehen davon aus, noch nicht jetzt, aber irgendwann wird es wieder kommen. soll keine Gefahr sein, sondern das vielleicht dann auch eine tolle Möglichkeit zum Einstieg sein. Aber da muss man sich darauf vorbereiten. Und wie das genau geht, all das in einem Gespräch bei uns. Bitte unterhalb des Beitrags buchen, wie gesagt, kostenlos und unverbindlich. Stefan, danke für den tollen Beitrag hier auf dem Kapitalkongress und ich würde sagen, bis ganz, ganz bald.
Gerne, gerne und bis nächstes Jahr vielleicht dann wieder. Ich freue mich drauf und viel Spaß mit den Informationen und ich freue mich auch auf die Gespräche, die dann kommen.
Ciao, ciao.
Ciao.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.